Martin. Danke, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, dass du den Martin parat gemacht hast, für dein Wort heute uns weiterzugeben, das, was du gezeigt hast, das, was du aufs Herz gelegt hast. Ja, dafür möchten wir dir einfach Danke sagen und dich bitten, dass wirklich unsere Herzen dürfen aufgehen, dass wir es auch mit dem Verstand dürfen begreifen, einfach was du jetzt in dieser Zeit uns möchtest sagen. Amen.
Guten Morgen miteinander. Das wünsche ich mir wirklich, dass irgendwo unsere Herzen heute Morgen berührt werden, nicht nur durch die Predigt, sondern auch durch den Lobpreis. Das Bild da vorne, das passt sehr gut zu dieser Predigt heute Morgen. Ganz am Anfang ist der Baum, der jetzt da ganz gross steht, ganz unscheinbar gewesen. Wir hatten ihn am Anfang nicht einmal gesehen. Es hat alles angefangen mit einem ganz kleinen Samen. Ich weiss nicht genau, wie gross der Samen war, aber ich weiss ganz sicher, dass der Samen ganz, ganz klein war, ganz am Anfang. Und jetzt haben wir das Bild von dem wunderbaren Baum. Und um das geht es heute Morgen in dieser Predigt. Ich tue eine Frage stellen. Eine Frage, die der Prophet Zacharia gestellt hat im Alten Testament. Und er hat die Aussage gemacht, 520 Jahre vor der Geburt Jesu Christi. Und der Kontext ist der Wiederaufbau vom Tempel in Jerusalem. Viele Jahre voran ist der Tempel zerstört worden und ist in einem erbärmlichen Zustand gewesen. Und dann haben sie angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Gewisse Leute sind zurückgegangen nach Israel, respektive nach Jerusalem, und haben angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Und das ist eine ganz, ganz eine erbärmliche Sache gewesen. Also wenn ihr Propheten im Alten Testament, Nachexilpropheten anschaut, dann könnt ihr das dort beobachten. Das ist ganz, ganz eine schwierige Sache gewesen, den Tempel wieder aufzubauen. Das ist etwas ganz Kümmerliches gewesen. Sehr mühsam. Und alles andere als gross und herrlich. Es ist etwas ganz Unscheinbares gewesen. Eine mühsame Sache, nicht gross und herrlich. Und jetzt kommt der Prophet Zacharia, der dort irgendwie den Ruf von Gott gehört hat, du musst den Leuten eine Botschaft bringen. Du musst ihnen eine Frage stellen. Und er hat die Frage gestellt im Blick auf die Zukunft, denn der Tempel, wo sie am Bauen gewesen sind, wieder gross und herrlich ist. Aber dort, wo er die Frage gestellt hat, ist der Tempel erbärmlich klein und alles andere und gross und herrlich gewesen. Er hat die Aussage im Blick auf die Zukunft gemacht. Er hat die Frage gestellt, Zacharia 4,10. Wäre es interessant, das ganze Kapitel zu lesen, aber wir lesen jetzt einfach nur den Vers. Da hat er die Frage gestellt, denn wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Denn wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Und im Englischen finde ich es sehr gut ausgedrückt oder übersetzt, who dares despise the day of small things? Wer wagt, die kleinen Anfänge zu verachten? Das sagt da der Prophet, jetzt im Englischen ist es so übersetzt. Ich tue eine Schlussfolgerung gerade vorwegnehmen. Es war nicht ein Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen. Das sollte mich eigentlich als Prediger nicht machen, Schlussfolgerung vorausnehmen. Aber ich mache es jetzt heute Morgen. Die Schlussfolgerung von der Predigt ist eigentlich nicht mehr ein Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen. Verachte nicht den Tag der geringen Anfänge. Oder do not despise the day of small things. Verachte nicht die kleinen Anfänge. Weil da ist das Potenzial für etwas ganz, ganz Grosses. Es gibt Momente in der Geschichte, da passiert etwas ganz Spezielles, ganz Besonderes, Einmaliges. Und es sind Momente in der Geschichte, wo manchmal der Lauf der Geschichte bestimmt wird über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende. Sondern ein Ereignis ist zum Beispiel die Geburt von Jesus Christus gewesen. Da passiert etwas und das, was passiert, tut Geschichte bestimmen für viele, viele, viele Jahre. Und manchmal ist das, was in dem Moment passiert, überhaupt nicht spektakulär, sondern sogar unspektakulär. Und häufig, wenn das Entscheidende passiert, wird es von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Oder fast nicht wahrgenommen, wenn überhaupt. Und von den Medien wird sowieso nicht aufgegriffen, weil es ja nicht von öffentlichem Interesse ist. Es ist nicht news-tauglich. Manchmal passieren Sachen, die nicht für die Öffentlichkeit sind, respektive die von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden, aber sind ganz, ganz entscheidend. kein Interesse für die Öffentlichkeit. Und wenn wir die Bibel lesen, das Alte und Neue Testament, auch die Apostelgeschichte zum Beispiel, dann merken wir, die ganze Bibel ist voll von solchen Ereignissen. Ereignisse, die ganz eine entscheidende Bedeutung haben und die Weltgeschichte bestimmt haben, prägt haben. Aber damals, wo das passiert ist, zum Teil von der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen worden ist und auch nicht von der Geschichtsschreibung. Und wenn das passiert, dann tut Gott Geschichte schreiben. Und genau so ist es passiert, 50 Jahre nach der Geburt von Jesus Christus. Man kann das sagen, es war 50 Jahre etwa nach der Geburt von Jesus Christus. Es ist in einer ganz bestimmten Nacht passiert. Leider wissen wir das genaue Datum nicht. Ich kann gerne, wenn so ein Ereignis stattfindet, so ein Moment, wo Gott eingreift und redet, dass ich ein Datum zuordnen kann. Da wissen wir jetzt einfach etwa ein Jahr, 50 Jahre nach Christus, aber das Datum wissen wir nicht. Aber es ist in der Nacht passiert. Und ein Mann, der Paulus geheißen hat, der hat eine Vision gehabt, der hat die Erscheinung gehabt von Gott. Und der Paulus war ein Mann gewesen, der hat eine Berufung von Gott bekommen, der hat einen Auftrag von Gott gehabt, zu den Menschen zu gehen, um ihn anzureisen, zu den Menschen zu gehen und ihnen etwas weiterzugeben von dem, was ihm so wichtig geworden ist. Nämlich die Person von Jesus Christus, der sein Herr und Erlöser geworden ist. Die Botschaft von Jesus Christus. Er war da unterwegs gewesen. Und in dieser Nacht, das war in Troas gewesen, damals in einer Stadt in Kleinasien, hat er eine Erscheinung, eine Vision, das ist in der heutigen Türkei. Und wir lesen da folgendes in Apostel 16,9. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Erscheinung, also eine Vision. Wir wissen nicht genau, ob es ein Traum war, aber vielleicht hat er eine Erscheinung gehabt. Er sah einen Mann aus Mazedonien, Norden Griechenlands, der bat ihn, komm herüber und hilf uns. Komm herüber und hilf uns. Eine gewaltige Erfahrung. Der Paulus war zur damaligen Zeit nicht allein unterwegs gewesen. Es war noch der Lukas bei ihm gewesen, der Timotheus und der Silas, noch drei andere Männer. Es sind das vierte unterwegs gewesen. Um den Leuten das Evangelium zu erklären. Am anderen Morgen, nachdem der Paulus die Erscheinung gehabt hat, hat er das den anderen erzählt. Er hat das weitergeben. Er hat gesagt, da hat Gott zu mir geredet. Oder respektive hat er den Eindruck gehabt, da hat Gott wirklich zu mir geredet. Und so lesen wir Vers 10. Da beschlossen wir, wie sie gemerkt haben, jetzt redet Gott. Jetzt ist ein entscheidender Moment. Jetzt redet eben Gott. Da beschlossen wir, sofort, also ohne Zögern, nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher. Das ist interessant, sie sagen da. Wir waren sicher. Sie haben keinen Zweifel gehabt. Dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Das ist ja der Ruf gewesen nach Mazedonien. Das war der Ruf nach Griechenland, nach Europa. Und ich kann mir vorstellen, die vier Männer sind extrem aufgeregt gewesen. Ich hoffe, sie sind aufgeregt gewesen. Ich hoffe, sie sind ein bisschen aufgewühlt gewesen. Denn wenn Gott redet, dann hoffe ich, dass etwas in uns bewirken. Ein bisschen Emotionen. Ich habe so einen Moment erlebt in meinem Leben. Ich könnte euch das erzählen. Da haben wir Zeit nicht dazu. Ein paar Mal habe ich das auch erlebt. Wo Gott irgendwie ganz bewusst in meinem Leben eingegriffen hat. Wo er mich irgendwie für etwas gerührt hat. Und das hat in mir immer Emotionen ausgelöst. Extreme Emotionen. Und ich musste immer ein aufpassen, wenn ich so eine Erscheinung hatte oder so eine Erfahrung, das war meine Erfahrung, dass ich dann nicht zu viel geredet habe. Weil dann sind Sachen plötzlich rausgekommen, weil das Herz so voll war von dieser Erfahrung. Da muss man ein bisschen aufpassen, was man dann sagt, auch in der Öffentlichkeit. Manchmal macht man dann seine grossen Worte, wo vielleicht ein Moment möglich wäre, stille zu sein zuerst. Auf jeden Fall, wenn Gott redet, dann ist das etwas ganz Spezielles. Sie haben wirklich die Stimme von Gott gehört, respektive die Erscheinung, ganz aufgeregt sein. Und sie haben gedacht, jetzt geht's los, jetzt geht die Post ab. Und der Paulus, der Silas, der Timotheus, Lukas haben sofort den Weg Richtung Mazedonien unter Füße, respektive sie mussten das Schiff nehmen, sie mussten übers Meer gehen, nach Mazedonien. Und sie sind mit einer ganz grossen Erwartung gegangen, weil sie haben gedacht, jetzt hat Gott uns ja gerufen. Die Erwartung haben sie gehabt, jetzt gehen wir nach dem Mazedonien, weil er hat uns gerufen. Und dann lesen wir, Vers 11 und 12. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffs, segelten zur Insel Samothrake und von dort nach Neapolis, wo wir am nächsten Tag anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Sie sind also nach Mazedonien gereist mit dem Schiff, sind dann noch ein bisschen über Land gegangen und am Schluss sind sie in Philippi gelandet. Philippi war damals eine ganz wichtige Stadt, eine ganz wichtige Handelsstadt. Philippi ist gegründet worden vom Vater von Alexander dem Grossen, der grosse Eroberer. Das kennt man aus der Geschichte. Also eine ganz wichtige Stadt. Und sie sind dort angekommen mit voller Erwartung, was Gott jetzt würde tun oder tut. Aber niemand, aber auch gar niemand hat sie erwartet. Sie sind in Philippi angekommen, kein Empfangskomitee, kein Reporter von irgendeiner Zeitung, kein Fernsehteams, nichts. Niemand hat auf ihre Ankunft gewartet. Sie sind einfach gekommen und allen anderen ist eigentlich total egal gewesen, ob die nach Philippi gehen oder nicht. Aber sie haben die Berufung von Gott gehabt. Und ich denke, irgendwie sind sie wirklich im ersten Moment so richtig enttäuscht gewesen. Sie sind angekommen, wir sehen das auch, sie sind mehrere Tage in dieser Stadt umeinander gelaufen, sie sind irgendwie angekommen und haben etwas erwartet, dass das irgendwie gerade Klick macht, da ist etwas ganz Spezielles in dieser Stadt, Gott hat uns ja gerufen. Ich kenne das, wir sind ja mehrere Jahre in Westafrika, in einer Stadt haben wir gelebt, als Familie, in Oro di Sahel, in der Nähe von der mauritanischen Grenze, in einem muslimischen Umfeld, und haben dieser Stadt gelebt. Wir kommen in so eine Stadt, wir haben auch so eine Berufung gehabt, eine ganz eindrückliche Berufung hatte ich gehabt, in den Dienst, wo ich jetzt stehe auch. Und damals sind wir nach Joro di Sahel gekommen. Und wenn man nachher so in einer Stadt ist, im Sahel, mit dem Auftrag, diesen Menschen, Jesus Christus, lieb zu machen, und es erwartet dich niemand, niemand kümmert sich letztlich um dich, in Anführungszeichen, dann kann man sich schon sehr einsam fühlen, kann ich euch sagen, so in dieser Stadt, die so fremd ist. Und ich denke, so ist es ihnen da gegangen. Ich glaube, sie sind auch gewisse Zweifel gekommen, hat Gott uns wirklich gerüst? Irgendwie sind sie gekommen und haben gemerkt, der Boden ist ja gar nicht vorbereitet, ist ja gar kein Empfangskomitee da, ist ja gar niemand da, der uns erwartet. Dann haben sie gedacht, haben wir uns das eingebildet, die Erscheinung, die Berufung. Und so sind sie mehrere Tage in dieser Stadt umeinander gelaufen, umeinander geirrt, sage ich jetzt, der Stadt ist nicht direkt so, aber ich denke, sie sind einfach umeinander gelaufen, haben die Stadt angeschaut, haben ein bisschen beobachtet, Leute beobachtet, haben nicht viel geredet. So scheint es wenigstens. Aber sie haben sich das auf jeden Fall anders vorgestellt. Und es war so gewesen, dass sie gewartet haben bis am Samstag, ja, für Schlusszeichen, bis am Sabbat. Sie haben gedacht, jetzt warten wir mal bis am Sabbat. Das ist ja der Tag, wo die Juden haben, wo sie als Ruhetag deklarieren, wo sie zusammenkommen zum Gebet. Und so wie es aussieht, in Philippi, in dieser grossen Stadt, hat es wahrscheinlich keine Synagoge gehabt. Und wir können sicher sein, es hat keine Synagoge gehabt. Es ist ja so, nach dem jüdischen Gesetz, wenn man eine Synagoge gründen will in einer Stadt, dann müssen mindestens 10 männliche jüdische Personen in dieser Stadt sein. Also nicht 10 Frauen, wenn ich mich recht verstehe, ja, für das Schlusszeichen. So ist es einfach Gesetz gewesen. Es hat mindestens 10 jüdische Männer gehabt, die eine Synagoge gegründet werden. Das heisst, in Philippi hat es 10 jüdische Männer gehabt, darum hat es keine Synagoge gehabt. Aber irgendwie hat der Paulus und seine Begleiter haben es vernahmt, dass irgendwo außerhalb der Stadt, bei dem Fluss, der dort durchgeflossen ist, dass dort Menschen zusammenkommen zum Gebet. Und so haben sie gedacht, komm, wir gehen am Sabbat dort raus, und dort kommen die Leute zusammen zum Gebet. Das müssen jüdische Personen sein, die sind zusammengekommen vor der Stadt zum Gebet. Und so sind sie rausgegangen vor die Stadt. Und das haben sie dort getroffen, sie haben dort getroffen, ein paar Frauen, die sich zum Gebet getroffen haben. Und sie haben angefangen, und das ist unglaublich, ungewöhnlich in dem kulturellen Kontext von damals, sie haben angefangen, die 4 Männer mit diesen Frauen zu reden. Das ist sehr ungewöhnlich. Das steht. Am Sabbat gingen ans Ufer eines Flusses etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Vor allem jüdische Einwohner. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Ich denke, ganz zuerst sind sie wieder total enttäuscht gewesen. Sie haben keine Männer angetroffen. Männer, die in der damaligen Gesellschaft einen unglaublichen Einfluss gehabt haben und Frauen haben eben nicht so einen Einfluss gehabt. Und es wäre hilfreich gewesen für sie, wenn sie ein paar Männer angetroffen hätten. Aber sie haben ein paar Frauen angetroffen. Und ich glaube, ganz zuerst sind sie wieder enttäuscht gewesen. Und dennoch haben sie angefangen mit diesen Leuten, respektive mit diesen Frauen, ein Gespräch zu führen. Die Frauen, die zusammengekommen sind, zum Gebet. Also eine ganz spezielle Situation. Wir können sagen, es ist eigentlich etwas, das nicht konform ist in ihrer Kultur und Gesellschaft, die damals geherrscht hat. Die Männer haben mit diesen Frauen geredet. Der Paulus, der Silas, der Timotheus und der Lukas. Und sie haben sich das sicher ganz anders vorgestellt. Und jetzt ist etwas ganz, ganz Außergewöhnliches passiert. Und um das geht es heute Morgen in dieser Predigt. Und diese Frau hat eine nicht-jüdische Frau gehabt. Mit Namen Lydia. Es war aber eine Frau, die sich zum jüdischen Glauben bekannt hat, weil sie hat den jüdischen Glauben als sehr attraktiv gefunden. Es war jemand, der im jüdischen Glauben irgendwo gelebt hat, aber als Nicht-Jüdin. Wir lesen da im Vers 14a. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Sie war eine sogenannte gottesfürchtige Frau gewesen. Sie hat den Gott der Juden verehrt. Sie hat Gott gesucht. Und sie war gleichzeitig auch sehr eine erfolgreiche Geschäftsfrau gewesen. Sie hat mit kostbarem Stoff gehandelt. Sie war eine starke Persönlichkeit gewesen und sie hat gewusst, was sie hat wollen. Ich glaube, die Lydia war eine, die hat genau gewusst, was sie hat wollen. Sie hat sich in einer Kultur, in einer Gesellschaft können durchsetzen, die von Männern dominiert war. Und sie war, ich denke, sehr, sehr erfolgreich gewesen als Geschäftsfrau. Und jetzt sehen wir Gottes Handeln im Leben von dieser Frau. Und jetzt schreibt Gott die Weltgeschichte. Das ist so ein Ereignis, das ich am Anfang gesagt habe. Etwas ganz Kleines eigentlich. Von außen gesehen, fast nicht bemerkbar. Aber jetzt schreibt Gott Geschichte. Von außen gesehen etwas ganz Kleines, Unscheinbares, aber in Gottes Augen etwas ganz Grosses und Gewaltiges passiert jetzt da. Oder ist da passiert? Wir wissen, dass der Moment da der Ausgangspunkt war von der Entstehung der Kirche in Europa. Wir wissen, dass später im Neuen Testament gibt es einen Brief, den Philipperbrief. Ich habe ihn gerade gestern gelesen. Ein Brief, der wunderbare Sachen beschreiben vom Glauben. Der Philipperbrief. Der Philipperbrief ist etwa 11 Jahre nach dem Ereignis geschrieben worden von Paulus an die Gemeinde, die Kirche, die dort entstanden ist in Philippi, die den Anfang genommen hat mit dieser Frau Lydia. Gott hat angefangen wirken im Leben von dieser Frau. Während sie uns zuhörte, jetzt reden wir von der Lydia, wo sie zugelost hat, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Was habe ich am Anfang gesagt? Es gibt Momente in der Geschichte, ich wiederhole mich, wo etwas ganz Einmaliges und Besonderes passiert. Und das ist genau da passiert. Das hat den Anfang genommen mit dieser Erscheinung, mit dieser Vision, die Paulus nachgegeben hat. Komm herüber und hilf uns. Und hat den Höhepunkt gefunden, mit dem öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft. Gott hat, wo er gesagt hat, respektive wo Paulus gesehen ist, in Troas, in dieser Nacht, hat der ihm gesagt, komm herüber und hilf uns mit dem Mann von Mazedonien. Hat aber die Lydia im Blickfeld gehabt. Eine einzige Frau hat er im Blickfeld gehabt. Und ich glaube, diese Aussage ist das Entscheidende in diesem Text. Und hat epochale Bedeutung, hat epochale Bedeutung in der Weltgeschichte gehabt. Ich würde mich sogar in das hineinversteigern, dass aufgrund von dem Ereignis da, wir unter anderem heute Morgen da zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Heute am 5., nicht am 5. Juli, heute haben wir den 19. Juli, genau. 19. Juli 2020. Treffen wir uns da als Gemeinde, weil das damals passiert ist. Weil da hat's angefangen mit der Gemeinde, mit der Kirche in Europa. Wie tun wir die Frage beantworten in Sacharja 4,10? Denn er hat den Tag der geringen Dinge, der geringen Anfänge verachtet. Oder eben, who wagt's? Despise the day of small things. Ich glaube, die Antwort ist 100% klar. Verachte nicht den Tag geringer Dinge, der geringen Anfänge, Ausrufezeichen. Do not despise the day of small things. Wisst ihr, wir sind unglaublich abhängig von Gottes Wirken. Als Christen, als Gemeinde sowieso. Wir sind 100%ig abhängig von Gott, dass er wirkt. Es gibt eine Definition für Demut, Abhängigkeit. Wenn jemand sagt, ich bin abhängig von jemand anderem, dann drücke ich Demut ausdrücken. Wenn ich sage, ich bin im guten Sinn abhängig von meiner Frau, der Kathi, weil wir zusammengehören, einander brauchen, dann ist das Ausdruck von Demut. Wenn ich sage, ich bin abhängig von Gott, ich brauche Gott, dann ist das Wort Abhängigkeit die Definition für Demut. Und das ist genau das, was der Text da sagt. Wir sind so abhängig von Gott, vom Wirken von Gott im Leben von Menschen, damit etwas passieren kann. Ein Mensch kann noch so lange hören und hören mit seinen physischen Ohren. Hören, hören, hören. Wenn Gott nicht das Herz öffnet, dann passiert gar nichts. Das ist eine absolute Abhängigkeit. Also wenn ich heute Morgen predige, oder an einem anderen Ort predige, und Gott öffnet irgendwie die Herzen der Leute, dann kann ich reden, kann ich rhetorisch sogar noch gut sein. Was nützt überhaupt nichts, wenn Gott das Herz nicht öffnet? Wenn Gott einem Menschen das Herz öffnet, dann vernimmt der Mensch die innere Stimme Gottes in seinem Herzen. Das ist genau passiert im Leben der Leute, ja. Wenn Gott redet, redet er im innersten Kern von unserer Persönlichkeit. Das ist ganz wichtig. Das Herz, unser Herz, nicht das physische Herz, aber es wird als bezeichnet. Das Herz, das in der Bibel beschrieben ist, ist der innerste Kern von unserer Person. Ist der innerste Kern, ist das Zentrum von unserer Persönlichkeit, ist das Zentrum von dem, was du bist als Mensch. Und in dem Kern, dort entscheidet sich das Entscheidende in unserem Leben. Dort passiert das Entscheidende, das, was wirklich das Leben bestimmt und prägt. Denn der Sitz von unseren Gedanken, von unseren Wünschen, von unseren Verlangen, von all dem, was unser Menschsein ausmacht, ist der Kern. Dort, wo das Herz ist. Dort ist das verankert. Also die Wünsche, die du hast, die Verlangen, die du hast, die Entscheidungen, die du triffst, letztendlich, die dein Leben bestimmt, werden genau dort getroffen. Und darum muss Gott das Herz dort öffnen. Wenn es nicht öffnet, kann gar nichts passieren. Und im Innersten von uns müssen wir die Stimme von Gott vernehmen. Es gibt Menschen, die hören nicht unbedingt die Stimme von Gott physisch. Ich habe zwar kürzlich jemanden getroffen, ich sage nachher noch etwas kurz dieser Person, die hat kürzlich die Stimme von Gott gehört, eins zu eins. So hat sie es uns gesagt. Aber das innere Reden von Gott in unserem Herzen, das verspüren wir. Jetzt redet Gott in unserem Herzen. Jetzt vernehmen wir das. Und das ist genau im Leben von der Lydia passiert. Sie hat die Botschaft von Jesus Christus gehört, hat die Stimme von Gott in ihrem Innersten gehört und dann ist etwas passiert. Sie müssen gut anhören. Es hat angefangen in ihrem Glauben. Haben Sie das gehört? Es hat nicht, ich habe nicht gesagt, sie hat angefangen zu glauben. Sondern es hat in ihr angefangen zu glauben. Und das ist genau das, was passiert. Wissen Sie, der Glauben ist nicht eine Leistung. Ich kann heute Morgen nicht sagen, so, jetzt glaube ich. Das funktioniert nicht. Es ist etwas, was Gott in unserem Leben tut, im innersten Kern von unserer Persönlichkeit, von unserem Herz. Er tut in unser Herz hinein wirken und reden. Gottes Botschaft kommt zum Tragen. Und dann fängt es an, glauben. Wie von selber. Es ist keine Leistung. Ich muss mich nicht anfangen anstrengen. Es fängt an, glauben. Und darum kommen die Menschen plötzlich zum Glauben. Obwohl sie vielleicht rational gar nicht alles können erklären. Rational gar nicht alles können sagen, wie der Glaube wirklich funktioniert und ist. Aber sie wissen einfach, in mir ihnen glaubt. Wie von selber. Es glaubt. Merkt ihr, was ich sagen will? Glaubt. Während sie uns zuhörte, öffnete Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Gott verkündete. Und jetzt wäre es gut, auf die Botschaft einzugehen, auf die gehen wir jetzt nicht ein. Jetzt müsst ihr eigentlich eine neue Predigt anfangen und euch Botschaft erklären. Es ist einfach ein Vers, ein bekannter Vers. Einfach zitieren, damit man etwas spürt. Das ist die Botschaft, die Paulus der Lydia, respektive der Gruppe von Frauen, erzählt hat. Und dann hat es angefangen zu glauben. Der bekannte Vers, Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt, die Gott hat Lydia, das hat sie gespürt, so sehr geliebt. Ihr könnt auch meinen Namen einsetzen, ihr könnt auch euren Namen einsetzen. Denn Gott hat Lydia so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, Jesus Christus hingegeben hat, Karfreitag, Ostern, der Tod und die Auferstehung von Jesus, damit jeder, damit Lydia, wenn sie glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Der Vers fasst ja das zusammen, dass durch Jesus Christus Frieden möglich ist, Heilung möglich ist, Vergebung möglich ist, Versöhnung möglich ist. Das könnte man dann zusammenfassen. Wir können das ewige Leben definieren als heil werden, gesund werden, in der Beziehung untereinander und in der Beziehung zu Gott. Auf das gehen wir jetzt nicht ein. Das ist die Botschaft, die Paulus verkündet hat, in seinen eigenen Worten. Und wenn er das verkündet hat, hat Gott der Lydia das Herz geöffnet und sie hat angefangen zu glauben. Jetzt will ich ein paar Namen sagen. Und ich sage das nicht einfach, zu sagen, ja, es hat ein paar Menschen in meinem Leben gehabt, die zum Glauben gekommen sind, in Anführungszeichen. Aber ich will einfach das euch weitergeben, was ich jetzt sage, dass ihr merkt, das ist nicht Theorie. Das ist etwas Abstraktes. Dass das, was jetzt da beschrieben ist, in dem Text, das passiert heute. Im Jahr 2020. Das passiert jetzt. Die Menschen erleben genau das, was Lydia erlebt hat. Ich muss an Nene Suko denken. Nene Suko, sie war eine Frau, die im Joro du Sahel gelebt hat, in Mali, eben Westafrika, wo wir waren. Und nach unserem Wissen, und ich glaube, es ist ziemlich gut recherchiert, nach unserem Wissen ist sie die erste Frau gsi an dem Ort in Joro du Sahel, wo zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Sie war eine Muslimin, sie hat das Evangelium gehört, Gott hat ihr Herz geöffnet, wir haben sie gut gekannt, sie lebt nicht mehr jetzt, sie ist heimgegangen zu ihrem Herrn. Sie ist zum Glauben an Jesus Christus, es hat angefangen, ihren Glauben. Ein wunderbares Zeugnis, das sie hatte. Vor allem Kathi hat ganz viel mit ihr zusammen Kontakt gehabt und sie begleitet. Das war ganz eine tolle Sache. Nene Suko. Gott hat ihr das Herz geöffnet, sie ist zum Glauben gekommen. Das war Lydia in Joro du Sahel. Und wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, dann merke ich etwas von dem in meinem persönlichen Leben. Ich habe das in meinem eigenen Leben wirklich erlebt, dass Gott manchmal zu mir so redet. Nicht hörbar. Aber in meinem Herzen spüre ich, jetzt redet Gott. Ich habe so ein paar Berufungserlebnisse in meinem Leben gehabt, wo ich das wirklich gespürt habe. Und schön ist, ich habe das mit einzelnen Menschen auch erleben und habe sie sogar eine Zeit lang genau begleiten. Und ich möchte ein paar Namen einfach so erwähnen, weil das mir so wichtig ist, dass das konkret wird, dass die Botschaft Fleisch und Blut überkommt, ja, für ein Schlusszeichen. Ich denke an meine Schwester, Judith, und ihren Mann, Demir. Sie sind zum Glauben gekommen. Leider leben beide nicht mehr. Sie ist, meine Schwester ist letztes Jahr gestorben. Ich mag mich gut erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin. Ich hatte eine totale Begeisterung für den Glauben. Und ich habe meiner Schwester und ihrem Mann so viel geredet über den Glauben. Und eines Abends hat man gespürt, jetzt tut Gott ihre Herzen auf. Ich habe es damals nicht so formuliert wie jetzt. Aber ich habe gemerkt, jetzt im Rückblick habe ich das auch beobachtet, hat Gott ihr Herz geöffnet. Die Münir Özmen, er ist ein Muslim gewesen. Und ich, wenn ich jetzt Muslim erwähne, meine ich nicht das negativ. Damals, als wir in Joro waren, haben wir viel Kontakt gehabt. Ja, nur, praktisch nur Kontakt, außer noch mit einzelnen Christen, mit Muslimen. Ich hatte gute Freunde gehabt unter den Muslimen. Ich habe sie sehr geschätzt. Also ich schätze Muslime sehr. Ihr hört von mir kein negatives Wort über Muslime. Es geht mir nicht um das. Aber die Mühe damals als Muslim durfte zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das war ein ganz niedriges Erlebnis. Die beiden sind in der Nacht zum Glauben gekommen und haben dann den Weg mit Jesus anfangen. Ich denke an Pascal, unseren Sohn, er war vor 2 Wochen da gewesen. Er hat ganz ein eindrückliches Bekleidungserlebnis gehabt, wo Gott ihm das Herz geöffnet hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich denke an Robert Schmid, vor vielen Jahren, wo wir in Bülach den Menschen versucht haben, das Evangelium zu erklären. Der Robert Schmid, ich mag mich erinnern, wo er zum Glauben gekommen ist. Gott hat ihm das Herz geöffnet, ein Freund von mir. Die Liba Grimm, jemand, der jetzt in der Etigenbach in Bülach ist. Sie hat eines Tages mir angeläutet, respektive ins Büro angerufen von der Gemeinde. Sie möchte gerne ein Gespräch. Sie hat Not gehabt. Wir haben sie getroffen. Ich habe sie getroffen. Kurz darauf habe ich gemerkt, Gott hat ihr das Herz geöffnet. Sie ist zum Glauben gekommen, hat sich später dann auch bei uns taufen lassen. Ich denke an Hans Kissenpfennig, ein Mann von dieser Welt. Er ist im Moment, oder ist, er wird dort bleiben. Er ist in der Röstligasse, im Altersheim, in Bülach. Er ist ein Mann, der eine ganz erfolgreiche Karriere gehabt hat. Er ist jetzt alt geworden, zerbrechlich, er hat Parkinson. Ich kann mich erinnern, als er zum Glauben gekommen ist, live on stage, mit seinem Rollator unter das Kreuz gegangen ist und Jesus angenommen hat als sein Herr und Erlöser. Gott hat sein Herz geöffnet. Ich denke an Barbara Schubiger. Das ist die Person, die ich vorhin erwähnt habe. Am 28. Februar ist ihr wirklich Gott begegnet. Sie wird am 30. August, wird sie sich gerne bei uns taufen lassen. Sie hat gesagt, sie hat Gottes Stimme gehört, direkt gehört. Und hat ihr einen ganzen einen wunderbaren Namen gegeben. Sie hat das gehört. Sie kann das dann selber erzählen an dem Taufsonntag. Und sie ist zum Glauben an Jesus Christus. Sie hat dann Kontakt gehabt mit mir. Gott hat ihr Herz geöffnet und sie hat dürfen zum Glauben kommen. Es gab ganz viele. Letztens haben wir jemanden getroffen, der bei uns getauft worden ist. Der ist bei unserer Gemeinde ein paar Mal vorbeigelaufen und hat gedacht, jetzt muss ich mal hineinschauen, was da eigentlich geht. Renato Ugolini ist reingekommen und hat einfach gespürt, da ist irgendwie etwas, was speziell ist. Und Gott hat ihm sein Herz geöffnet, er ist zum Glauben gekommen, er hat dann den Alpha-Life-Kurs gemacht, ist während dem Alpha-Life-Kurs zum Glauben gekommen an Jesus Christus, ganz eindrücklich. Und so gibt es ganz viele Namen, die ich aufzählen könnte. die kennen dir nicht, die Namen, respektive die Personen, vielleicht einzelne kennen dir und andere nicht. Aber grundsätzlich sind das einfach Menschen, die genau das erlebt haben, was Lydia erlebt hat. Und das ist etwas so unglaublich Wichtiges, dass wir das erleben dürfen. Ich könnte noch ganz viele Menschen aufzählen, wo das genau passiert ist. Ich möchte eine Frage in den Raum stellen. Jesus hat ja etwa die Frage gestellt an Menschen, wenn sie zu ihm gekommen sind. Manchmal ist es ganz offensichtlich gewesen, sie sind mit Gebrechen gekommen, ein blinder Mann kommt zu Jesus, und Jesus, oder ein lahmer Mann, und Jesus sagt, was soll ich für dich tun? Totale logische Frage, also, oder eben nicht logisch. Wenn jemand blind kommt oder gelähmt, dann ist ja klar, was er will. Aber ich möchte die Frage in den Raum stellen heute Morgen, einfach so ganz allgemein. Dass Gott uns die Frage stellt. Er sagt, oder Jesus, was soll ich für dich tun? Oder was soll ich für euch tun? Und das ist mein Wunsch. Klar gibt es ganz viele Antworten auf die Frage von Jesus. Es gibt auch andere Antworten, aber das ist heute Morgen im Zentrum. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass ich das noch viel, viel mehr erleben darf, was ich jetzt da geschildert habe. Mein Wunsch ist, und ich möchte dafür beten, dass ich noch mehr erleben darf, dass Menschen vorbereitet sind, wo Gott das Herz geöffnet hat. Und ich darf in die Leben von diesen Menschen hineinkommen und darf sie zum Herrn führen, zu Jesus führen und weiterführen im Glauben. Das ist mein Wunsch. Es ist so wunderbar, wenn man Menschen trifft, wenn man darum betet, Herr, schenke mir Menschen, die vorbereitet sind. Und man trifft so einen Menschen und dann merkt man, der Mensch ist offen und dann kann man praktisch alles sagen, das Evangelium. Weil es ist dann wirklich eine Offenheit da. Und dann kann man das Leben reinreden und dann merkt man, es fängt an zu glauben. Und dann kann man den Menschen sogar eine gewisse Zeit noch weiter begleiten. Ich hoffe, dass so sehr auch für da, die Gemeinde, ich bin seit vielen Jahren mit tätigen Räumen lang verbunden, dass sie das noch ganz viel dürfen erleben. Ich weiss, dass ihr es erlebt. Genau das, was ich jetzt geschildert habe. Aber dass noch viel mehr dürfen erleben. Ich wünsche das so auch für uns tätige Bacher-Bülach. Dass wir das wirklich dürfen erleben. Dass wir Menschen dürfen willkommen heissen, die vorbereitet sind, die Gottes Herz öffnet, dass sie zum Glauben kommen, dass sie weitergeführt werden im Glauben, dass sie dann sich taufen lassen, wie die Leute ja da. Ich hoffe das so, und das ist wirklich mein Gebet, auch im Blick auf Kompasskirche. Ich werde ja am 1. Oktober Pastor sein in der Kompasskirche Stefan. Und ich hoffe das so, und das ist mein Gebet jetzt schon für die Gemeinde, dass das passieren darf, dass die Gemeinde nicht einfach einen Selbstzweck hat, sondern es darf offene Gemeinde sein, wo Menschen den Zugang finden. Gott kann ihnen das Herz öffnen, sie hören das Evangelium und kommen zum Glauben. Das soll unser Gebet sein, als Einzelpersonen. Das soll unser Gebet sein, als ganze Gemeinde. Dass das passieren darf in unseren Kirchen. Dass das passieren darf in unseren Familien, bei unseren Nachbarn, bei unseren Freunden, bei unseren Bekannten, bei unseren Arbeitskollegen und Kolleginnen. Die Lydia ist zum Glauben gekommen an Jesus Christus, die erste Christin in Europa. Der Anfang von einer gewaltigen Bewegung. Ich komme zum Schluss. Wir wissen nicht genau, wie sie zum Glauben gekommen ist. Das ist interessant, das wird gar nicht geschildert. Wir lesen da nicht von einem Übergabegebet. Wir wissen einfach, dass sie zum Glauben gekommen ist. Und das Kennzeichen, denn, dass das wirklich öffentlich geworden ist, sehen wir im nächsten Vers. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen. Also das ist passiert mit der Lydia, sie hat die Botschaft gehört, sie hat angefangen zu glauben. Und nach einer gewissen Zeit, wir wissen nicht, wie viel Zeit das vergangen ist, aber es ist nicht viel Zeit vergangen, sind andere im Einflussbereich von ihr gekommen, die sind auch zum Glauben gekommen, ihr Haushalt, das ist sehr schnell gegangen. Und sie selber hat dann gesagt, ich will mich taufen lassen. Ich will das öffentlich bekennen, dass ich jetzt glaube an Jesus Christus. Und sie hat nicht lange gezögert und hat gesagt, da bin ich, lass mich taufen, ich glaube an Jesus Christus. In dem Umfeld, wo sie gelebt hat, als erfolgreiche Geschäftsfrau. Und schön ist, dass sie dann viele andere mit reingenommen hat und viele auch noch zum Glauben gekommen sind. Und nachher ist die Gemeinde in Philippi entstanden und später eben der wunderbare Philipperbrief geschrieben worden an die Gemeinde. Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Und das gehört zum ersten Schritt. Ich bin einer, der überzogen ist, dass Taufe ein ganz wichtiger Moment ist im Leben von einem Menschen, der zum Glauben kommt. Man kommt zum Glauben, wie Gottes Herz geöffnet hat und dann kommt das öffentliche Bekenntnis. Vor den Menschen, aber auch vor der unsichtbaren Welt. Ich glaube, ich bekenne mich zu Jesus Christus. Das ist wunderbar. Ich möchte uns ermutigen heute Morgen. Ich möchte uns ermutigen, auf die kleinen Dinge zu achten in unserem Leben, die kleinen Anfänge im Leben von einzelnen Menschen. Dass man darauf achtet, dort, wo Gott etwas anfängt, wo etwas am Entstehen ist. Es gibt ein Wort, das da passend ist. Es ist das Wort achtsam sein. als Christ achtsam durchs Leben gehen und beobachten, wo Gott am Wirken ist. Herr, zeig mir, wo bist du am Wirken, im Leben von welchem Mensch? Es kann sein, wenn man merkt, da ist wirklich Gott am Wirken, dass man dann muss oder darf reden. Und dort, wo man es noch nicht beobachten kann, muss man besser schweigen. Es gibt ja beides. Es ist gut möglich, und das kann man in der Kirchengeschichte beobachten, dass ein Mensch in seinem Leben, als Christ, als Frau oder Mann, ein einziger Mensch hat dürfen zum Glauben führen. Das kann gut möglich sein, und das wäre schon viel. Das wäre toll. Aber dass der einzige Mensch, der dort zum Glauben kommt, durch diese Person, wieder andere Menschen zum Glauben kommen. Und wir wissen in der Kirchengeschichte, ich nehme das Beispiel von Billy Graham, weil es sehr bekannt ist, wo Gott ein einziger Mal gebraucht hat, damit viele, viele andere zum Glauben gekommen sind. Bei Billy Graham kann man sagen, dass dann Hunderttausende zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Man weiss, dass der Billy Graham mit 16 zum Glauben gekommen ist. Er hat die Botschaft gehört. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Ein einfacher Prediger, ein Pastor in dieser Kirche, wo der Billy Graham war. Der hat das Evangelium verkündigt und der junge Bursch, der Billy Graham, mit 16 hat dürfen zum Glauben kommen. Er hat angefangen zu glauben. Gott hat ihm das Herz geöffnet. Der Prediger hat keine Ahnung gehabt, was Gott für eine Geschichte schreibt, in dem Moment im Leben von diesem jungen Mann, Billy Graham, und was nachher daraus entstanden ist, dass so viele durch den Mann zum Glauben gekommen sind. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Gewaltiges, ganz eine gewaltige Geschichte. Und ich ermutige euch mal, ein Buch vorzunehmen über die Kirchengeschichte. Ihr werdet merken, nicht nur im Alten und Neuen Testament, sondern die ganze Kirchengeschichte, die letzten 2000 Jahre, ist das wie ein roter Faden. Dass Gott Menschen die Herzen öffnet, sie kommen zum Glauben und durch sie kommen wieder andere zum Glauben. Und er hat einzelne Menschen, die Gott ganz, ganz besonders braucht, wo dann ganz, ganz viele zum Glauben kommen. Es kann also sein, dass du jemanden zum Herrn führst, einen Mann oder eine Frau, und 100 Jahre zurück, oder 100 Jahre, muss ich so sagen, kann man zurückschauen und merkt, durch diese Person sind ganz, ganz, ganz viele andere zum Glauben gekommen. Wir müssen achtsam sein, die kleinen Anfänge müssen wir beachten. Und genau so ist es mit dem Reich Gottes. Ich schließe mit einem Gleichnis von Jesus Christus. Ich schließe mit dem Gleichnis, wie es eben das, was ich sagen wollte, auf den Punkt bringt. Jesus hat ja nicht 30, 35 oder 40 Minuten gebraucht, um etwas zu erklären. Er hat in 2 Minuten ein Gleichnis gesagt und dann ist alles klar gewesen. Und ich glaube, dass das Gleichnis, was er da gesagt hat, das bringt genau das auf den Punkt, was ich wollte sagen. Jesus hat mal gesagt, Jesus fragte, wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Womit könnte ich es vergleichen? Also stell Fragen. Das kommt genau da, wo die Botschaft heute Morgen ist. Es ist wie ein winziges Senfkorn. Es ist wie ein winziges Senfkorn. Ganz so kleines Senfkörnchen. Unscheinbar. Nicht einmal sichtbar. Oder fast nicht sichtbar. Obwohl das Senfkorn den kleinsten Samenkörnern gehört, wächst es doch zu einer der größten Pflanzen heran. Das ist Botschaft. Vergessen wir nicht den Baum. In deinem und in meinem Leben, im Leben von unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, ist ein Baum am Wachsen. Wo vielleicht im Moment noch ganz klein ist. Vielleicht ist er auch schon grösser. Ist etwas sichtbar. Vielleicht ist gar noch nichts sichtbar, aber es ist am Wachsen. Verachten wir nicht die Anfänge, die Gott tut, wenn sie noch so munzig sind. Weil daran ist das Potenzial für etwas ganz, ganz Grosses. Und eines Tages wird es ja so sein, dass Jesus Christus zurückkommt. Und dann wird er sein Reich aufrichten und dann wird alles sichtbar und gross und herrlich. Wird er dann sein Reich dort aufrichten. Er ist dann König und Herr. Ich tue noch beten. Ja, lieber Vater, im Namen Jesu, da wollen wir wirklich darum bitten, dass du jedes einzelne von uns, wo du innen ist heute Morgen, auch als Gemeinde, das ganze Gemeinde, dass du uns führst. Dass du uns zu Menschen führst, die du vorbereitet hast. Dass du uns zu Menschen führst, die du durch das Herz öffnen, damit deine Botschaft kann in die Leben hineingesprochen werden und dass geistliche Frucht kann entstehen. Wir bitten dich so, dass es in uns anfangen zu glauben. Ich bitte das für uns, wo wir da sind, die schon ganz lange mit dir unterwegs sind, dass wir das dürfen immer und immer wieder erleben. Dass du unsere Herzen öffnest, dass deine Botschaft in unsere Herzen kommt und dass es fängt an zu glauben. Ich bitte dich für die Gemeinde da vor Ort, dass sie das dürfen erleben, noch viel mehr. Da in Räumen lang. Dass Menschen in den Einflussbereich kommen von der Gemeinde, von deiner Botschaft. Und dass du durch dein Wirken Menschen zum Glauben führen. Dass nicht wir es tun, sondern dass es du tust. Dass du Herzen öffnen, dass es anfangen zu glauben. Und ganz, ganz viele Männer und Frauen und Kinder dürfen zum lebendigen Glauben kommen an Jesus Christus. Ich bitte dich um deinen Segen. Ich bitte dich, dass du die Gemeinde erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass der Geist Gottes da ist, dass die Fülle vom Geist Gottes da ist. Herr, wir sind abhängig von dir. Wenn nicht du wirkst, was können wir denn noch tun? Du machst es, wir vertrauen darauf. Amen.